Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Andreas Gerstner, CEO der AT&S AG.
Rekorde beim IC-Substrate, ABF-Substrate, Modulleiterplattenhersteller, nennen wir es einfach Leiterplattenhersteller AT&S, erstmals mit über 1 Milliarde Halbjahresumsatz. Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2022-23 um über 50% auf 1,07 Milliarden Euro. Das heißt, Sie werden jetzt Ihre Ziele mit 2 Milliarden für das Gesamtjahr auf jeden Fall erreichen?
Das ist der Plan. Also wir haben unseren Outlook ja mit der Veröffentlichung bestätigt, auch wenn wir ankündigen mussten, dass wir aufgrund der Volatilitäten im Markt auch davon ausgehen müssen, dass vielleicht die eine oder andere Schwankung eintreten kann. Aber im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass wir uns in den üblichen Bandbreiten bewegen.
Auch beim Rekordergebnis oder auch beim Konzernergebnis Rekorde 128 Millionen nach 24 vor einem Jahr, also ein Plus von 444%. Wie unterschiedlich sind denn jetzt die Entwicklungen im Chipmarkt? Sie nannten es ja Volatilität. Ist eine Entspannung zu sehen? Die Automobilindustrie scheint ja die Mengen zu bekommen, die sie brauchen. Wie ist denn die Lage bei den mobilen Endgeräten und bei 5G?
Ja, also gerade Bereich mobile Endgeräte, 5G ist nach wie vor ein boomender Markt, zumindest im Premium-Segment. Also mobile Geräte, Premium, werden wir heute auch noch weiter erklären, ist weiterhin ein sehr stabiler, wir nennen ihn resilienter Markt. In den unteren Kategorien, in denen wir aber auch nicht so stark tätig sind, schaut es da etwas anders aus. 5G ist weiterhin in der Einführung sowohl auf den mobilen Endgeräten als auch in der Infrastruktur. Wir müssen immer, wenn wir über Semicon bei AT&S sprechen, auch gerade Richtung Substrate spezifizieren. Wir sprechen dort ja im Wesentlichen über CPU, GPU, also Prozessorengeschäft. Dieses hat auch eine zweigeteilte Entwicklung momentan. Also alles, was Consumer verbunden ist, Consumer relevant ist, zeigt doch einige Schwächen. Nicht überraschend wie in vielen anderen Consumer-Bereichen. Wohingegen der Serverbereich und der High-Performance-Computing-Bereich weiterhin sehr gut sich entwickeln.
Also sind wir dann bei den Halbleitern bald in einem, ja, wissenschaftlich nennen wir es immer so, Schweinezyklus angekommen? Das heißt, dass wir in 1-2 Jahren vielleicht zu viele Halbleiter haben, lässt die Nachfrage nach. Wir scheinen ja schon in einer Rezession beziehungsweise in einer Rezession zu sein oder darauf zuzusteuern in Europa, vielleicht USA, selbst bei iPhones scheint eine Sättigung da zu sein.
Wir müssen es differenzierter betrachten. Da ist die Betrachtung auf der Kategorie Halbleiter ist zu grob. Wichtig ist einmal zu unterscheiden, eben reden wir über normale Standard-Halbleiter im Bereich auch dann der Speicherbausteine, im Bereich von Strom- und Energiesteuerung oder sprechen wir eben über den Computing-Markt und noch andere Bereiche. Also es gibt ja vielfältige Applikationen, die sich auch sehr unterschiedlich entwickeln werden. Der Oversupply, der jetzt an vielen Stellen angeführt wird, ist letztendlich meiner Meinung nach weniger geschuldet einem Schweinezyklus als der momentanen konjunkturellen Schwäche, die im Wesentlichen getrieben wird durch das Thema Energiekosten und Inflation. Wir gehen eher davon aus, dass wir eine Art Zwischenkonsolidierung erreicht haben. Die Dauer der Zwischenkonsolidierung ist momentan extrem schwer abzuschätzen. Es hilft aber den Markt, sich auch ein wenig mal wieder zu beruhigen und die Rückstände aufzuarbeiten. Mittel- und langfristig gehen wir von sehr stabilen Trends aus, die dazu führen werden, dass der Bedarf in den verschiedensten Applikationen, ob das automotive Applikationen, Kommunikationsapplikationen oder eben Computing-Applikationen sind, wieder deutlich steigen wird. Ein Beispiel: Wir sehen weiterhin zum Beispiel im Bereich der Data Center und Serverbausteine bis 2026 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6%. Also dieser Markt scheint sich auch weiter sehr gut zu entwickeln, wohingegen in allen consumerbezogenen Bereichen die Volatilität deutlich höher ist.
Aber man kann wahrscheinlich zusammenfassen, die Digitalisierung, sie kommt jetzt richtig und lässt sich nicht aufhalten.
Genau, wir haben halt die Situation, wir kommen aus einem sehr hohen Peak, aus der Covid-Situation, wo natürlich sehr viele Leute nachinvestiert, neu investiert haben, gerade im Bereich der Computing- und Kommunikationstechnologien. Das schwächt sich momentan aufgrund der Zurückhaltung der Konsumenten etwas ab. Aber die beiden ganz großen, die dominierenden Trends, Digitalisierung und Elektrifizierung, sind im Trend, die bleiben stark und die werden auch die Branche weiterhin in Zukunft dominieren.
Es gab aber bei Ihnen eine zusätzliche Kapazität in Ihrem Werk 3 in Chongqing in China. Was bedeutet das? Also wie viel mehr Kapazitäten haben Sie da?
Gut, wir sind ja kontinuierlich am Rampen des Werkes. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht vor mir liegen, aber wir haben ja dort eine Hochlaufkurve der Kapazitäten kommuniziert und der folgen wir genauso, wie wir es angekündigt haben. Der Plan ist ja, dass bis Ende dieses Kalenderjahres das Werk komplett kapazitätsmäßig hochgerampt ist, so dass wir im Laufe des nächsten Geschäftsjahres die volle Kapazität zur Verfügung haben werden.
Lassen wir uns über den politischen Chipmarkt sprechen. Also was ich ja so irre finde, ist, dass sich die Welt so schnell ändert. China, der wichtigste Standort der Welt, so hört man, oder so hörte man das zumindest in den letzten 10 Jahren. Jetzt hört man Repatriierung, also Zurückholen der Produktion und sich unabhängig machen von China, Chip Act Europa, Chip Act USA. Haben Sie ganz offizielle Schreiben von US oder von europäischen Behörden bekommen, was zu ändern, Geldangebote für Werke in Europa zu investieren? Führen Sie hier Gespräche?
Wir beschäftigen uns natürlich mit diesen Programmen, aber vielleicht fangen wir das Thema vorne an. Also eine vollkommene Unabhängigkeit der einzelnen Wirtschaftszentren im Bereich auf Lieferkettenentkoppelung wird es aus unserer Sicht nicht geben. Das ist vollkommen unrealistisch, das anzustreben, weil es einfach aufgrund der Verteilung der Wertschöpfungsschritte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern würde, das alles in einzelnen Ländern zu etablieren und es auch wirtschaftlich sehr fragwürdig ist, ob das Sinn macht. Also man muss schon genau hinsehen, was ist da sinnvoll, was ist notwendig. Wir haben sehr viele Diskussionen im Rahmen des European Chip Act, aber auch schon der Vorläuferprogramme dieser IPCE Mikroelektronik, also IPCE Import Project of Common European Interest, in dem ja auch Investitionen in gewisse Technologien unterstützt werden. Wir partizipieren an diesen IPCE-Programmen bereits mit unseren Investitionen hier in Österreich. Und wir plädieren massiv dafür, sich genau Gedanken zu machen, in welche Schlüsseltechnologien investiert wird. Und dabei spielt im Wesentlichen nicht nur die Siliziumseite eine wesentliche Rolle, sondern das sogenannte Package in Zukunft, weil damit auch die Leistungsfähigkeit der Bausteine definiert wird. Nichtsdestotrotz muss sich Europa, aber auch Amerika genau überlegen, in welche Schlüsseltechnologien investiert werden kann und soll und wo wir trotzdem weiterhin globale Wertschöpfungsketten aufrechterhalten müssen, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Das heißt, Sie können da mitmachen, mit partizipieren quasi?
Wir partizipieren bereits. Was den European Chip Act betrifft, gehen die Dinge leider sehr langsam. Es ist halt der Abstimmungsprozess aller Mitgliedstaaten, der wieder mal sehr mühsam ist. Und einzelne Mitgliedsländer sind halt schneller und andere etwas langsamer. Damit müssen wir uns wohl oder übel in Europa bis zu einem gewissen Grad abfinden.
Ich stelle mir das so vor, dass es so lange dauert wie in Deutschland, dass ein Windrad in den Wind drehen darf. Viele, viele Jahre, 5 bis 7 oder sowas in Deutschland mittlerweile.
Wir müssen halt aufpassen, unsere Industrie ist sehr schnelllebig, wie wir wissen, und viel Zeit haben wir dort nicht.
Zurück zu den Zahlen. Wie hat sich denn der US-Dollar und der chinesische Renminbi auf die Zahlen ausgewirkt?
Naja, wir sehen natürlich aufgrund verschiedenster FX-Relationen massive Einflüsse, in dem Fall jetzt sehr positive. Wir haben allein im Umsatz über 100 Millionen positiven Rückenwind aus der Währung. Wir haben aber auch auf der EBITDA-Ebene einen FX-Effekt von fast 80 Millionen positiv. Da spielt momentan die Währung quasi in unsere Richtung, aber man muss immer bewusst sein, das kann sich und wird sich auch wieder ändern. Und bis dahin müssen wir halt auch entsprechend vorbereitet sein.
Gehen wir mit AT&S einmal rund um den Globus. Was ist denn das Steyricon Valley quasi?
Ja, wir investieren ja sehr intensiv an unserem Standort hier in Leoben in das sogenannte R&D Center für EC-Substrate und Packaging-Lösungen. 500 Millionen. Das ja auch, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, an diesen europäischen Programmen partizipieren soll. Was wir dort tun inhaltlich ist, dass wir ein für Europa und wahrscheinlich sogar für die westliche Welt einmalige technische Fähigkeiten etablieren, um eben diesen vorhin bereits angesprochenen Packaging-Markt zu adressieren. Wir wollen dort Technologien und werden dort Technologien entwickeln und auch in kleinen Volumina produzieren für Pilotanwendungen, für Pilotkunden, auch für Forschungseinrichtungen, um einfach die Technologiebasis, die dann in Europa und in der westlichen Welt zur Verfügung steht, zu stärken.
Was gibt's Neues aus Indien?
Indien ist ja unser Standort, wo wir im Wesentlichen Leiterplatten für automotive und industrielle Anwendungen herstellen. Der Standort läuft relativ stabil. Gerade diese beiden Bereiche, auch was den Markt betrifft, sind ja derzeit auch noch sehr stabil unterwegs, was Bedarfe betrifft. Also dort gibt es jetzt nichts großartig Neues.
Verbindungslösungen für Medizintechnik, Ansan in Korea. Was gibt's hier Neues?
Korea ist unsere Perle im Unternehmen, würde ich sagen. Die haben sich super entwickelt, stehen sehr stabil im Medizintechnikmarkt, sind dort Marktführer für Hörgeräte, also Leiterplatten für Hörgeräte und bauen unser Applikationsportfolio kontinuierlich aus. Ist nicht unser größtes Geschäft, aber macht uns viel Freude.
Ja, AT&S in China, über Chongqing Werk 3 und Ramp-Up haben wir gesprochen. Gibt es sonst was Neues aus China?
Naja, dass im Werk 2, in dem wir ja diese sogenannten Leiterplatten für Module produzieren, in dieses Thema sind wir ja 2018 hineingegangen mit dem Werk, dass sich das sehr, sehr positiv entwickelt. Dort machen wir inzwischen dreistellige Umsatzvolumina und wir sehen, dass das uns auch sehr viel Spaß macht und sie zeigt, dass wir dort die richtige Strategie gewählt haben, eben in diesen Markt hineinzugehen und uns dort zunehmend besser zu positionieren.
Wenn ich das richtig sehe, Malaysia, das letzte Mal, als wir unterhalten hatten, sagten Sie, das Werk wird mit erneuerbaren Energien gespeist?
Genau, das ist der Plan. Wir haben da auch entsprechende lokale Kooperationen. Derzeit wird es ja jetzt mal gerade gebaut, das Werk. Also am Standort werden mehrere Gebäude errichtet. Das läuft nach Plan. Wir sind da termingerecht, budgetgemäß sehr gut unterwegs und gehen davon aus, dass wir 2024 live gehen können.
Was haben Sie eigentlich an Investitionssummen generell vor der Brust?
Na gut, im aktuellen Geschäftsjahr haben wir die 1,25 Milliarden. Wir müssen natürlich jetzt gerade in diesem signifikant volatileren Umfeld immer wieder genau hinschauen und überlegen, ist das jetzt alles in dem Zeitplan, wie wir ihn ursprünglich vorhatten, sinnvoll zu investieren? Ergeben sich aufgrund von Marktveränderungen, Verschiebungen und so weiter und so fort. Also das reviewen wir sehr eng. Das haben wir in der Vergangenheit immer so gemacht und das werden wir auch weiterhin so machen, um entsprechend auf die Gegebenheiten kurzfristig auch reagieren zu können.
Wenn Jobsuche nicht so Hardware oder Hardware, was ist denn die Offensive Start Now?
Ja, ich meine, wir haben ja durch diese hohen Investitionen sowohl in Österreich als auch in Malaysia ganz nennenswerten Recruitingbedarf. Also nur eine Zahl zu nennen, wir müssen innerhalb der nächsten 3 Jahre in Österreich 800 Mitarbeiter einstellen. Ich erinnere an das Thema Arbeitskräfteknappheit in Europa. Und wir müssen in Malaysia innerhalb von 3 Jahren 6.000 Leute einstellen. Da muss man sich natürlich am Markt auch entsprechend positionieren. Auch Malaysia ist ein spannender Arbeitsmarkt. Dort werden ja derzeit sehr, sehr viele Investitionsprojekte von Unternehmen umgesetzt. Das heißt, da werden viele tausend Mitarbeiter gesucht. Wir als Newcomer müssen uns dort einen Namen machen. Und entsprechend haben wir eine Initiative gestartet, die schon seit 12 Monaten läuft, intensiv Employer Branding, die Möglichkeiten, die wir als AT&S bieten, in den Markt zu bringen, um uns für Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter auch entsprechend attraktiv zu darzustellen.
Ja, und die 6.000, die müssen ja super ausgebildet sein. Das heißt, sie müssen ja fast eine eigene Universität gründen.
Wir sind sehr eng mit Universitäten schon im Gespräch. Wir sind kurz vor dem Abschluss bezüglich einer Kooperationsvereinbarung mit einer malaysischen Universität, die im Bereich Ausbildung, aber auch natürlich im Bereich dann Technologieentwicklung mit uns kooperieren wird. Wir schicken Leute aus Malaysia nach Chongqing zum Training. Wir schicken Leute aus Österreich nach Chongqing schon zum Training. Also die Dinge laufen alle und sie laufen erstaunlich gut.
Herr Gerstmeier, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Update.
Gerne, gerne. Und danke fürs Gespräch.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.